Deutschlandfunk.
Ein Kuss kann eben alles, ne? Der kann verführen, der kann verraten, der kann leidenschaftlich sein, der kann flüchtig sein, der besiegelt Dinge vielleicht sogar. Wir denken an Hochzeit oder so, ne? Der kann uns Schmetterlinge in den Bauch zaubern oder uns völlig kalt lassen, ne? Also so ein Kuss ist eine unfassbar faszinierende Angelegenheit.
Aber seit wann küssen wir Menschen uns überhaupt? Warum? In welchen Regionen der Welt besonders? Und vielleicht mit welchen Vorbildern in Kunst, Kultur und. Darum geht es jetzt. Herzlich willkommen. Küsschen links, Küsschen rechts und los.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
No. Sie hat eine Liebeserklärung an den Kuss geschrieben. Journalistin und Autorin Ulrike Zeitlinger. Kiss Me Baby. Und da möchte man ja fast Britney Spears mäßig ergänzen, One More Time. Aber es ist einfach nur Kiss Me Baby. Und wir starten rein. Ulrike, ja, warum so eine Liebeserklärung? Was fasziniert dich so sehr am Kuss?
Also ich glaube, der Kuss ist tatsächlich die intimste Form, einander nahe zu kommen. Gleichzeitig, obwohl wir alle viel küssen, oft küssen, hoffentlich.
Im besten Fall.
Im besten Falle, genau. Im besten Falle haben wir bis zu unserem 70. Lebensjahr 90.000 Mal geküsst. Das wäre ganz schön. Aber abgesehen davon, kein Kuss gleicht jemals dem anderen. Und deswegen lässt sich der Kuss auch so wahnsinnig schwer fassen, obwohl das Wissenschaftler aller Kategorien versucht haben. Dennoch hat der Kuss am Ende so eine kleine magische Zutat und ist unerklärlich. Und selbst wenn wir dieselbe Person küssen, also du heute deinen Mann oder deine Frau küsst, dann ist dieser Kuss anders als der, der morgen stattfinden wird oder der, der übermorgen stattfinden wird.
Und weil du sagst, du bist breit in Anthropologie, Geschichte, kunsthistorisch, dies, das, also ganz viele Bereiche hast du aufgegriffen. Und weißt du, was mir neu war? Ich wusste gar nicht, dass es Kussforschung in dem Sinne gibt. Ich wusste nicht, dass es dazu wirklich einen Ausdruck gibt, wenn Leute wirklich nur Küsse forschen. Philematologen, das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist auch keine überaus populäre Forschungsrichtung. Ne? Das gab es immer mal wieder, haben sich Forscher damit auseinandergesetzt, aber dass es jetzt dafür den einen Lehrstuhl gäbe, so ist es dann auch nicht.
Ja. Wie sieht's aus? Wie lange küssen sich Menschen denn schon? Weil neulich ging ja so eine Schlagzeile rum, das war eine Studie aus Oxford, dass Menschen und Neandertaler sich auch schon geküsst haben sollen. Und demnach wäre der Kuss schon 20 Millionen Jahre alt. Und du hast auch ganz viele verschiedene Zeitmarken gesetzt. Also wie alt ist der Kuss überhaupt?
Ja, da geht's schon mal los, dass sich der Kuss der Wissenschaft am Ende dann doch entzieht und ein großes Rätsel bleibt. Tatsächlich, diese Studie ist ganz interessant. Da wurden sozusagen aus Gebeinen und Überbleibseln und Versteinerungen wurde DNA sozusagen extrahiert und analysiert. Und dann hat man herausgefunden, diese Forscher in Oxford haben herausgefunden, dass eine bestimmte Art des Herpes, ja, des Herpesbakteriums, sich schon vor Millionen von Jahren plötzlich verbreitet hat. Ne? Man geht deswegen davon aus, das ist schon unsere Vorvorvorvorvorfahren, zumindest ein kussähnliches Verhalten hatten. Und zwar vermutet man, dass es von Eltern, hauptsächlich von Müttern auf Kinder übertragen wurde, durch dieses Kussfeeding, Kissfeeding, durch das Übergeben von Nahrung von Mund zu Mund. Also man hatte ja keine Hipgläschen oder Formula oder sowas, also hat man schön die Nahrung vorgekaut.
Machen manche heute sogar noch.
Ist zum Beispiel in den USA ein großer Trend. Und dann wird die Nahrung bei der Gelegenheit natürlich auch gleich schön warm. Und dann gibt man das weiter. Und damit gibt man natürlich auch Bakterien weiter, gute wie schlechte. Und das hat diese Oxford-Studie belegt. Es gibt eine zweite, ich weiß jetzt gar nicht, auf welche du dich beziehst. Die wiederum hat festgestellt, dass eine bestimmte Unterform, nämlich das, was wir heute als Herpes simplex kennen, sich dann plötzlich sprunghaft in Europa verbreitet hat. Und da geht man jetzt davon aus, dass das damit zusammenhängen könnte, dass der erotische Kuss zwischen Mann und Frau nach und nach stattgefunden hat.
Das ist es ja. Du unterteilst zwischen vier Kategorien: familiärer Kuss, freundschaftlicher Kuss, romantischer und erotischer Kuss. Das wird so aufgedröselt. Und dann ist so eben dieses Mund zu Mund quasi füttern eine der Theorien, wie überhaupt der Kuss entstanden ist. Also warum küssen sich Menschen? Da gibt es ja wirklich verschiedene Ansätze, je nachdem, wie man drauf schaut. Ne?
Ja, das ist ganz witzig. Auch hier wieder am Ende bleibt der Kuss ein wenig ungelöst, was mich echt wahnsinnig dran fasziniert. Aber es gibt ein paar so gängige Theorien, die meiner Ansicht nach auch alle was für sich haben. Also die eine haben wir gerade angesprochen, die Mütter haben die Nahrung vorgekaut, haben ihre Kinder damit gefüttert. Dann hat man irgendwann festgestellt, dass diese Berührung der Lippen was unheimlich Beruhigendes hat, womit man Kinder auch trösten konnte. Und die Anthropologen vermuten, dass sich daraus über die Jahrhunderte und Jahrtausende irgendwann der romantische und erotische Kuss entwickelt hat.
Okay.
Theorie 1.
Ja.
Dann gibt es die Theorie, dass das vom Riechen kommt.
Mhm.
Was ich sehr spannend finde, weil das sehen wir im Tierreich ganz viel. Das sehen wir auch noch bei vielen nicht-westlichen Völkern. Also ich erinnere zum Beispiel an die Inuit, die, wir sagen immer Nasenkuss, das ist nicht ganz korrekt, sondern die Nase wird an der Wange des Gegenübers gerieben und man saugt sozusagen den Duft ein von Haut und Haar. Ne?
Ja. Da sind man schon, Gesichter sind schon nah beieinander.
So, ja, ne? Ja, das ist ja auch das am Kuss, was mich so fasziniert. Du dringst in den Personal Space desjenigen, den du küsst, ein. Ja? Und wir lassen das zu. Und man ist sich so ganz, ganz nah. Da ist keine Form von Mauer mehr, keine Form von Schutz. Ja? Du bist wirklich in vielerlei Hinsicht nackt.
Ja, und ich finde, wenn du jetzt dieses Riechen nimmst und so ein bisschen Fortpflanzungsaspekt von menschlichem Zusammenkommen irgendwie nochmal berücksichtigst, wir hatten das schon in einer Stunde lieber auch natürlich die Frage, dass die Partnerinnenwahl, sage ich jetzt mal, auch sehr viel natürlich mit Geruch und mit hormonellem Abtasten und so weiter zu tun hat. Also da würde das ja auch mit reinspielen, was du sagst, dieses sich näher kommen, sich beschnüffeln. Man hat ja auch das Sprichwort ein riechen können oder nicht. Ich glaube, da hängt ganz viel zusammen, auch um so ein bisschen zu gucken, passen unsere
passt
die DNA zusammen oder nicht.
Ja, du hast total recht. Dieses Küss mich, ich will ein Kind von dir so ein bisschen, das ist nicht ganz unumstritten, aber zum Beispiel die amerikanische Anthropologin Helen Fisher, die ist überzeugt davon, dass ein Kuss oder das Küssen, wie wir Menschen es praktizieren, gleich drei Grundbedürfnisse für unser Fortbestehen bedient. Also sexuelles Begehren, romantische Liebe und Sicherheit. Das ist ganz klar. Also Liebe führt dazu, dass wir uns an den Partner binden. Sicherheit ermöglicht uns, dass wir lange genug zusammenbleiben, um ein Kind großzuziehen. Und darum geht's bei uns mehr als jetzt zum Beispiel im Tierreich, ne? Also wir müssen dafür mehr Zeit aufwenden, ne?
Ja, so ein Kind watschelt nicht alleine los, wie bei anderen Tieren, die selbstständig sind. Oder die Schildkröte, die dann ins Meer geht und direkt schwimmen kann oder was auch immer. Genau, im Tierreich sind viele Tiere sehr schnell viel selbstständiger als bei Menschenkindern,
ist der Aber, Fall. Aber wenn ich das noch ergänzen darf, es gab diese These von ihr, die wurde so ein bisschen unterstützt von, das ist so ein Namen, über den stolpert man immer wieder, wenn man sich mit Küssen beschäftigt, Gordon Gallup. Professor an der Universität von Albany in New York, der hat viele Studien zu der Frage, was für Informationen tauschen wir eigentlich beim Küssen unbewusst aus, durchgeführt. Ne? Mhm. Und der sagt zum Beispiel, dass du, also durch den Speichel, durch das, was du, die Pheromone, die du riechst beim Küssen, dass du da wahnsinnig viele Informationen über den hormonellen Status austauscht. Passt derjenige? Ist der genetisch mit mir kompatibel oder nicht? Und dass uns das eben hilft, den richtigen Partner zu finden. Also wobei man sagen muss, für Frauen ist es wichtiger als für Männer.
Ja, was ich aber auch wichtig finde, ist auch nochmal zu sagen, weil das führst du auch so aus, es ist ja wirklich so, dass nicht überall auf der Welt geküsst wird. Und das ist so ein Ding der westlichen Hemisphäre, so beschreibst du das auch, dass da viel mehr oder geküsst wird oder überhaupt geküsst wird anders als in anderen Teilen der Welt. Und da gibt es so eine Studie, die du zitierst von 2015, das fand ich so spannend, wo irgendwie 168 Kulturen untersucht worden sind und dann, ich sag mal, knapp die Hälfte küsst gerne und das sind dann so regional Mittlerer Osten, Nordamerika, Europa. Mhm. Was glaubst du, warum kommt diese Verteilung zustande, dass auf der Welt das unterschiedlich gelagert ist, Kusswesen oder nicht sein?
Naja, also ich glaube, das liegt zum einen daran, wo sich das Küssen auch entwickelt hat. Ne? Also man vermutet ja in mehreren Regionen der Welt, aber eben sehr stark auch rund um den Mittelmeerraum.
Mhm.
Überall da, wo die Völkerwanderungen so in der Bronzezeit und dann kommen wir so schon in unser heutiges Europa hinein, ne, geführt haben. Und tatsächlich die Studie, die du ansprichst, die ist spannend, weil von 168 untersuchten Völkern küssen tatsächlich, also küssen mit Zunge, dieser erotische Kuss, über den wir sprechen, nur ein bisschen weniger als die Hälfte, ich glaube so 46% oder so. Das hat auch viel mit Religion zu tun und mit eben der geografischen Lage. Also sag mal, in weiten Teilen Afrikas, in vielen Teilen Asiens, in der Südsee und so weiter, da ist der Kuss, so wie wir ihn kennen und praktizieren in unserer westlichen Welt, muss man immer dazu sagen, einfach nicht bekannt oder er spielt keine wesentliche Rolle.
Teilweise ist es ja auch verboten, in der Öffentlichkeit sich zu küssen.
In der Öffentlichkeit sowieso. Ich finde da immer Indien ganz besonders spannend. Das ist ja so ein bisschen zwiespältig, ne? Also auch dort darf man in der Öffentlichkeit nicht küssen. Also jetzt nicht mehr per Gesetz verboten, wird nicht mehr bestraft, aber wird trotzdem nicht gerne gesehen. Andererseits hat man lange geglaubt, der erste Kuss der Menschheitsgeschichte hätte in Indien stattgefunden. Das Kamasutra beschreibt gleich 30 verschiedene Arten von Küssen.
Oha.
Und und zwischen diesen beiden Polen, ja, wird der Kuss in Indien sozusagen hin und her gespielt. Ja?
Das ist so spannend, wie unterschiedlich das ist. Ja. Und natürlich, du hast ja gesagt, Religion spielt eine Rolle und dann auch bestimmte Schamvorstellungen. Und genau, dieses Küssen in der Öffentlichkeit ist ja auch nochmal so ein Thema für sich. Genau.
Ja.
Und der Kuss, aber auch in der westlichen Welt, der hat sich natürlich mit der Zeit verändert. Also die Frage, wie wird geküsst, das guckst du dir ja auch nochmal geschichtlich an.
Ja, und dass wir öffentlich küssen können, das ist ja auch noch nicht so alt. Das muss man ja auch mal sagen. Also wir hatten ja auch sehr puritanische Phasen. Ne? Wenn man sich das geschichtlich anguckt, dann ja, in der Antike wurde viel geküsst, bei den Griechen, bei den alten Römern. Aber im Laufe des Mittelalters wurde der Kuss dann zusehends verteufelt. Und auch da steckte sozusagen die Religion dahinter, die Kirche dahinter. Zu Beginn war es noch tatsächlich, als das Christentum entstand, Teil dieser jungen Kirche. Und später wurde der Kuss nach und nach verbannt.
Ja, und dann eben gab es wieder andere Bewegungen und er kam wieder mehr ins in den Fokus. Und vor allen Dingen, ich glaube, so sexuelle Befreiung mäßig, 68er, all das ist ja auch eine spielende Rolle.
Ja.
Ich finde aber auch diese Bedeutung, die der Kuss in der westlichen Welt hat, das ist so ein Thema, was wir auch hier in Einischen Liebe immer wieder haben, wenn wir über Romantik sprechen und Romantikvorstellung. Liebe so ein bisschen auch als Inszenierung von Hollywood. Und dazu gehört natürlich der Kuss in Serien, in Filmen, in der Popkultur generell total dazu. Also wie sehr ist der Kuss auch eine Form von Inszenierung, so wie wir ihn heute kennen? Oder ist er doch wirklich auch natürliches Verlangen? Das ist ja so diese Frage, ne? Ist es so ein menschliches Ding oder ist es, weil wir es von der Leinwand kennen und alle nachahmen?
Als ich vorhin hierher gefahren bin, habe ich im Radio ein Lied gehört von Kraftklub und der Refrain war, wenn du mich küsst, dann ist die Welt ein bisschen weniger scheiße.
Ja, ja.
Und ich finde, das fasst es irgendwie erstmal ganz schön zusammen. Ja, also ich glaube schon, dass es uns ein Grundbedürfnis ist zu küssen, dass wir Menschen, die wir lieben, die wir begehren, küssen wollen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Hollywood. Nichts hat die Art, wie wir einen Kuss sehen und wie wir geküsst werden wollen oder meinen, geküsst werden zu wollen, so sehr verändert wie der Film, wie die Erfindung des Films. Ich würde mal sagen, vielleicht jetzt auch noch die Erfindung von Social Media. Ja, ist ja ganz einfach. Vor dem Film konnten wir uns nie beim Küssen beobachten. Also wir konnten zuschauen, vielleicht, wenn man mal jemanden gesehen hat, irgendwo am Eck, die sich geküsst haben. Aber von außen drauf schauen. Weil guck mal, wenn du dich küsst, selbst wenn du die Augen aufmachst, was siehst du? Nasenrücken, Zimmerdecke, irgendwie verirrte Haarsträhne, sowas in der Art. Aber von außen drauf zu schauen und zu gucken, wie sieht man beim Küssen aus, wie möchte man aussehen, das hat natürlich Hollywood erschaffen. Ne? Mhm. Und Hollywood hat auch, wenn man sich so mal so anschaut, ja, dieses, ach, die Frau wird nach hinten gebogen und
ich
dann
auch gedacht,
knickt
genau
sie so ein Bein
Bild
ab.
Ich gerade im Kopf, als du gesagt hast, wie wenn man geküsst wird. Ja, das ist so dieses Bild, das sieht man direkt.
Ja, ja, genau, das hat man direkt vor seinem inneren Auge.
Ulrike, das ist auch genau das, was dann auf Instagram, TikTok und so weiter, wenn man sich jetzt anguckt, wenn Leute irgendwie ihre Hochzeitsfotos posten oder irgendwie ein Valentinstag-Foto oder so, dann siehst du, diese Inszenierung ist im Netz natürlich eins zu eins gespiegelt, geht sie weiter.
Ja,
so.
Natürlich, und das ist ja der Beleg der glücklichen Liebe, ist der Kuss auf Instagram. Oder auf, weiß ich nicht, TikTok oder so. Ja,
ja, das genau. Es ist sozusagen die bildliche Ebene, geht einfach weiter.
Und da
weiter.
Ist es natürlich schon viel inszeniert. Ne? Und im Film ja sowieso.
Sowieso im Film, aber auch Stichwort Inszenierung. Du gehst ja auch auf den Kuss in der Kunstwelt ein. Hast du da eigentlich ein Lieblingskunstwerk? Also wie sieht das aus? Kannst du das beschreiben, wie wo geküsst wird, ganz prominent?
Es gibt einige sehr schöne Bilder, Gemälde, Kunstwerke zum Thema Kuss, also ganz klar der Kuss von Klimt, den wir alle kennen, ne? Viel Gold, Blumen, dieses ineinander verschmolzene Paar, Jugendstil. Ich persönlich liebe ein Werk, das heißt Der Geburtstag, ist von dem russischen Künstler Chagall, Marc Chagall. Darin sieht man eine Frau, seine Frau, Bella, die so durchs Zimmer schwebt. Er hängt unter der Decke, hat den Kopf so verdreht und küsst sie und sie schwebt ihm so entgegen und küsst ihn zurück. Ich finde, das hat eine wahnsinnige Leichtigkeit, hat was ganz Schönes. Und wenn man dann die Geschichte dazu kennt, dass er unsterblich in diese Bella verliebt war. Das war einfach seine Lebensliebe, ja. Aber ihre Eltern wollten nicht, dass sie einen armen Künstler heiratet. Dann hat er sie am Ende doch bekommen und sie war zeitlebens seine Muse. Dieses immer so ein bisschen losgelöst vom Boden, losgelöst von der Schwerkraft zu malen, das war in seiner Sprache ein Ausdruck dafür zu sagen, Liebe kann alles überwinden. Und das finde ich wahnsinnig schön und unfassbar romantisch.
Liebe ist ja dann genau, wenn eigentlich schon eine richtige Beziehung hinter dem Kuss hängt. Ich habe ja eben auch nochmal gemeint, ist das eine Inszenierung oder wie sehr ist das auch ein körperliches Verlangen oder nicht? Dass es auf jeden Fall eine Wirkung hat auf den Körper, das ist, glaube ich, unumstritten. Und es gibt eine Werbung, an die hast du mich richtig erinnert. Die habe ich damals auch gesehen. Das ist so ungefähr 14 Jahre her, kam so eine Werbung für so einen Klamottenhersteller aus Los Angeles, schwarz-weiß. Und da wurde gesagt, wir haben 20 Leute, Strangers, also 20 Unbekannte zusammen kombiniert. Mann, Mann, Frau, 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 Mann und so weiter, jung, alt. Schwarz-weiß aufgenommen, sieht man dann so 3,5 Minuten lang, wie sich vermeintlich Fremde, es sieht schon sehr ernst, also sieht sehr echt aus. Vielleicht ist es inszeniert, aber es sieht echt aus. Fremde Leute sich begegnen und dann heißt es, okay, jetzt dürft ihr euch küssen und dann sind die so ganz verhalten und legen los. Und dann, nachdem die alle sich irgendwie geknutscht haben, haben die so einen krassen Glow im Gesicht. Obwohl es ja eben Fremde sind, die da zusammenkommen. Also es ist noch nicht mal so, dass dann eine Liebesbeziehung dahinter hängt. Und dass nur dieses physische sich küssen, hat man das Gefühl, führt zu so einem Strahlen. Mhm. So beschreibe ich den Clip jetzt einfach mal. Und deshalb so die Frage, welche Wirkung hat das Küssen auf uns körperlich, kann man im Grunde auch daran sehen, da ist schon noch was, ne?
Na klar, also den Clip hast du wirklich wunderbar beschrieben.
Und ich habe mir nochmal angeschaut und dachte,
der ist so schön.
Ja,
ne? Ja, genau. Also man muss sagen, dass ein erotischer Kuss unseren Körper tatsächlich sehr schnell in allerhöchste Rauschbereitschaft, möchte ich es mal nennen, versetzt, ne? Es wird vom Gehirn aus ein erotisches Feuerwerk inszeniert und abgefahren, sobald wir uns paar Sekunden lang intensiv küssen.
Und
ne?
Da muss ich sagen, merke ich gerade, haben wir das Wort gar nicht gesagt. Da geht es natürlich um die Zunge, den Zungenkuss.
Ja, das geht
ist
um die Zunge.
Um All-In quasi.
Ja,
ne?
Es ist
nicht nur
so ein
Küsschen, sondern richtig komplett. Ja.
Ja, also Küsschen alleine reicht nicht, aber Zungenkuss reicht, damit sozusagen der Verstand auf die Ersatzbank gesetzt wird. Und der archaische Teil unseres Gehirns die Regie übernimmt und dann werden Hormone ausgeschüttet und Botenstoffe. Ja, Endorphine kennen wir alle, Glückshormone, ne? Dopamin, Oxytocin, Oxytocin ist dieses Bindungs- oder Kuschelhormon, ja? Dann unser Zentrum für Stress wird quasi stillgelegt. Also alles im Körper sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen, dass wir glücklich sind und dass wir Lust nach und nach auch immer mehr empfinden. Ne? Also da wird dann Testosteron ausgeschüttet. Das führt zu den üblichen Veränderungen bei Mann und Frau im Körper. Und
Kann man sagen, Küssen ist gesund? Kann man das so pauschal dann im Grunde sagen?
Ja. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich würden Hardcore-Mediziner, würden wir da vielleicht ein bisschen widersprechen. Aber ja, natürlich ist es gesund. Es ist nur so, dass diese gesundheitlichen Wirkungen, man muss schon sehr, sehr viel küssen, damit das wirklich nachhaltig ist. Aber man kann schon sagen, ne? Also es ist gut fürs Herz, es ist gut fürs Immunsystem auf jeden Fall. Denn wenn wir küssen, also wenn du und ich jetzt mit Zunge küssen, dann tauschen wir tatsächlich 80 Millionen Bakterien aus. Von mir zu dir, von dir zu mir.
Zack. In einem Moment. 80 Millionen, meine Güte.
Krasse Sache, aber gut für uns, weil
stärkt unser Immunsystem.
Ganz genau so.
Ja. Und umgekehrt schreibst du ja auch darüber, dass es in bestimmten Phasen immer wieder auch Kussverbote gab, irgendwie so zu Pest und Pocken und Corona, wissen wir alle noch, die
um
Pandemie,
Himmels
die wir
Willen,
alle
ja.
erlebt haben.
Ja, ja. Die Pandemie, die den Kuss fast ausgerottet hätte.
Fast, ne? Das ist auf jeden Fall auch eine Frage von, also von wegen Gesundheit, natürlich, klar, es ist eine Übertragungsmöglichkeit. Von
natürlich kannst du Dinge
Krankheit.
Übertragen. Na klar, und du kannst, pfeifersches Drüsenfieber. Wird ja auch die Kusskrankheit genannt, weil
einer in meiner Abiturprüfung.
Ja, interessanterweise hauptsächlich junge Menschen, wenn sie das erste Mal intensiv knutschen, kriegen das.
Dann hat er eine Ecke bekommen und durfte trotzdem die Arbeit mitschreiben, weil es ging darum, das Nachholtermin, aber mit hochrotem Kopf. Also das war eine Nummer.
Lustig.
Ja, auf jeden Fall, an den muss ich immer denken bei der Krankheit. Ja, also es ist wirklich sehr viel. Wir reden natürlich jetzt sehr viel im Liebeskontext über den Kuss, aber du gehst auch darauf ein, dass nicht immer aus Liebe geküsst wird. Natürlich gibt es zig andere Konstellationen. Wenn man auch jetzt überlegt, ganz früher, der Hand Handkuss, das ist ja fast schon so eine, da geht es um so eine Hierarchie und so eine, eine Gesellschaftsform.
Genau, gesteigert dann noch ganz früher im Fußkuss, ne, ja, wo sozusagen der Untertan sich dem Herrscher zu Füßen geworfen hat. Dann später, also es gibt es ja auch heute noch, man küsst den Mantelsaum, wir küssen heute noch den Fischerring des Papstes. Das hat alles was mit Ehrfurcht zu tun, mit Respekt zu tun. Der Handkuss sicherlich irgendwann hierarchisch, aber später dann auch einfach Teil des höfischen Rituals.
Das ist nicht nur höfisch, ich kenne das auch aus anderen Kulturkreisen, also beispielsweise im Iran, dieses die Hand des Vaters zu küssen oder des Großvaters, das ist so eine richtige, ja, wie soll ich sagen, so eine Respektsbekundung.
Ja, genau, eine Ehrerbietung.
Ja,
ne?
Also, Ehrerbietung, genau. Ja, genau. Heute noch so.
Die ältere, genau, die Hände der Älteren küsst man heute noch. Dieser Handkuss Mann-Frau, der ist so ein bisschen ausgestorben, aber den gibt's auch immer noch so ein bisschen, ja. Also in Adelskreisen gibt's den noch. In Österreich küsst die Hand, Knefrau.
Ja, aber echt.
Ja. So in Polen gibt's den noch und so weiter und so weiter.
Da hat mir Ulrike einer mal gezeigt, die küssen dann gar nicht die Hand, sondern die küssen dann, die haben dann so den Finger auf dem Handrücken und küssen eigentlich ihren eigenen Finger manchmal auch.
Genau, ihren eigenen Finger oder den Luftraum über dem Handrücken.
Ist ja richtig definiert, wo küsst man wie.
Ganz genau.
Also der Kuss kann auch quasi fast was Politisches, was Hierarchisches, was
Na klar, wir erinnern an den Bruderkuss, ne?
Ja.
Also ganz bekannter politischer Kuss, der bekannteste politische Kuss, der Bruderkuss. Also um zu zeigen, wir sozialistischen Staaten sind einander freundschaftlich, wenn nicht gar liebevoll zugetan. Ne?
Aber das war ja ein Kuss auf die Wange, oder wie war das?
Nein. Bruderkuss erfolgt auf den Mund.
Nein, weil ich kenne das ja auch von der Darstellung auf der Mauer. Ne? Da ist das doch auch draufgezeichnet gewesen. Und ich dachte immer, die küssen sich so quasi neben dem Mund. Nee.
Brezhnev von Honecker, ganz, ganz fester auf dem Mund. Oh, zwei alte weiße Männer knutschen.
Und das erlaubt in aller Öffentlichkeit.
Na, lustig. Naja.
Aber wo du jetzt das Thema schon aufmachst, alte weiße Männer. Jetzt nochmal binär gedacht, fand ich auch eine Zahl so süß. Küssen Frauen und Männer eigentlich anders?
Ja, also ein bisschen gehe ich drauf ein, das stimmt.
Ich sag, wo ich es gelesen habe, ja, ist ganz, ganz hinten. Da ging es um die Frage Augen zu oder Augen auf. Und das war mir nicht so klar, dass das auch mal irgendwann wissenschaftlich erhoben worden ist, dass in der Studie, die du da zitierst, 92% der Frauen Augen zu, bei den Männern circa die Hälfte. Also Männer haben öfter die Augen auf als Frauen, angeblich.
Ja, also gut, es ist auch so, dass es Theorien gibt, die besagen, dass es für Männer die Qualität des Kusses ganz unerheblich ist. Weil sie eigentlich den Kuss nur als sozusagen Auffahrrampe für das nächste Stadium betrachten. Nämlich, ich möchte mit der Frau ins Bett gehen oder dem Mann. Ja, das kann man jetzt so sehen, kann es auch nicht so sehen. Aber für Frauen, und das ist definitiv so, ist die Qualität eines Kusses absolut entscheidend, ob überhaupt noch irgendein nächster Schritt erfolgt.
Mhm.
Also wenn dich ein Typ oder eine Frau scheiße küsst, dann bist du
nicht gewillt weiterzumachen.
Nicht gewillt, genau. dich und deinen Körper da noch weiter einzubringen. Ne?
Sag mal so, es ist so ein Vorgeschmack darauf, was so folgen könnte wahrscheinlich. Ja. Da denkt man sich das schon direkt so, will ich das so weiterführen?
Nee, also und vor allem, du denkst auch, also wenn jemand so schlecht küsst, wie kann der denn dann gut im Bett sein?
Ja.
Also das wäre immer mein spontaner Reflex. Ne? Hm. Und dann, wenn du fragst, küssen Männer und Frauen unterschiedlich, was ein Unterschied noch ist, Männer küssen auch in der Regel mit mehr Speichel, also sie küssen einfach feuchter. Das hat auch einen biologischen Grund, weil im Speichel Testosteron enthalten ist, dass also Natur hat das irgendwann mal so vorgesehen, dass das uns Frauen noch weiter erregen und anregen soll.
Mal so, ne?
Genau.
Wie das dosiert ist.
Ja, genau. Die Dosis macht das Gift.
Ja. Und ja gut, jetzt sind wir schon sehr körperlichen. Ja, aber bei all der Technologisierung, wir haben mal in einer Stunde lieber über so eine Applikation fürs Handy, für Fernbeziehungen gesprochen. Da steckst du so einen Aufsatz an dein Smartphone mit so einem quasi, ich sag jetzt mal, Silikonmund dran und dann küssen sich die beiden Partnerpersonen, also die küssen die Applikation, aber spüren den Druck quasi, den die andere Seite aussendet.
Genau.
So ist so die Idee. Also
Der große Durchbruch. Weißt du warum?
Warum?
Weil keine Zunge im Spiel war.
Ja.
Das Feedback war, ist alles toll, ja, und tatsächlich spürst du wohl.
Hat den Lippendruck quasi.
Den
ne?
Lippendruck, ein bisschen die Bewegung und so weiter, aber es gibt keine Zunge. Und dieses, was wir eben auch spüren, ist ja die Wärme und der Atem, ne?
Und den Geruch, alles, was du gesagt
Geruch,
hast.
Also so ein Kuss ist halt wahnsinnig schwer
Kannst du nicht nachmachen, so quasi. Das heißt, in Zukunft, wenn wir jetzt über, wir reden immer über KI, über dies, das, aber den Kuss zwischen zwei Menschen oder mehr, wie auch immer, diesen Kuss, das kann man quasi wahrscheinlich nicht technisch nachmodellieren, zumindest nicht so, wie wir es uns jetzt vorstellen könnten.
Ja, ich glaube, dass das schon irgendwann kommen wird. Wir werden irgendwann humanoide Roboter oder Applikationen haben, die das sehr, sehr deutlich nachbilden können. Also ist vielleicht jetzt noch nicht so weit, aber das wird mit Sicherheit irgendwann so sein. Wir werden vielleicht auch sowas haben, Applikationen, die unsere, vielleicht sogar unsere Gehirnwellen, unsere, die Hormonausschüttungen und so weiter beeinflussen können.
Dann hast du vielleicht eine VR-Brille an und siehst irgendwas und dann wird noch was simuliert in dir, dass du das denkst, dass du das fühlst.
Ja, und du kannst ja, genau, und du kannst ja dann durchaus auch die Lippen stimulieren und das Gesicht stimulieren und dann hast du schon Empfindungen dabei. Und also, das ist jetzt vielleicht nichts für Langzeitbeziehungen wie die Silikonlippen, aber wenn man sich vorstellt, dass jemand, dass ja Einsamkeit auch so ein ganz großes Thema unserer Zeit ist, ne? Dann ist es vielleicht gar nicht das Allerschlechteste. Und in Studien können sich schon relativ viele Deutsche vorstellen, tatsächlich eine Art liebevolle, romantische, erotische Beziehung mit einem Avatar oder einem humanoiden Roboter zu haben. Also ich glaube, das wird auf lange Sicht wahrscheinlich nicht zu vermeiden sein.
Ja, aber du hast recht, wenn das natürlich ein Mittel gegen Einsamkeit ist, ist es genau diese Thematik, die wir bei Sexpuppen oder in irgendeiner Weise Puppen als Ersatz für genau Partnerschaft oder so. Ja, das sind die Themen, die wir auch natürlich diskutieren. Ja, das stimmt.
Ja. Und nur weil du gesagt hast, zu einem oder zu mehreren, ich finde, das ist ja auch was, was den Kuss so auszeichnet. Ne? Also ich kann ja nun Sex doch mit mehreren Personen und vielen Personen haben. Beim Kuss, vor allem beim Zungenkuss, ist das wahnsinnig schwierig. Also vielleicht noch zu dritt, aber selbst das ist nicht mehr the real feeling. Es ist, finde ich, anatomisch und wie sagt man, körperlich, anatomisch einfach nicht besonders gut machbar. Und deswegen ist der Kuss so oft so eine Sache nur zu zweit oder zu allermeist eine Sache, die wir zu zweit tun. Und das macht sie in meinen Augen eben auch so wahnsinnig intim. Ich tue das einfach nur mit einer ganz bestimmten Handvoll Menschen in meinem Leben.
Und man ist so fokussiert auf diese, also in dem Moment dann auf diese eine andere, dieses eine andere Gegenüber quasi.
Ganz genau. Und du bist dir so dieses, dein Gesicht, ja, also dein Atem, dein Mund, ja, also das, was du brauchst zum Atmen, zum Leben, das gibst du in der Sekunde ja hin. Anders als beim Sex. Also sind wir mal ehrlich, wenn ich die richtige Stellung wähle, muss ich beim Sex nicht mal freundlich gucken. Also.
Ja, also. Ja, aber beim Kuss, genau.
Aber der Kuss, der ist schon, der wird immer was zutiefst Intimes bleiben.
Absolut. Ulrike Zeitlinger hat das Buch geschrieben, Kiss Me Baby, Liebeserklärung an den Kuss, und uns da einige Einblicke von gegeben. Ulrike, jetzt bist du in Berlin, ich bin in Köln, aber ich schicke dir einen Luftkuss.
Kriegst du direkt einen zurück.
Dankeschön. Danke für den Besuch hier. Danke. Küssen macht Spaß, wenn es gut läuft. Kann natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, schmerzhaft sein für den Nacken, sportlich für die Waden, wenn zwei Menschen nicht ganz körperlich gesehen auf Augenhöhe sind. Pierre weiß das jetzt auch. Er trifft eine Frau, die größenmäßig in einer anderen Liga spielt. Das war quasi so ein bisschen Romantik trifft, wenn man so will, Rückenschule. Und da stellt sich die alte Frage ganz neu. Es kommt ja nicht auf die Größe an, sondern darauf, wie man sie überbrückt. Mehr dazu hört ihr in Pierres Liebestagebuch.
Ich war im schönen Kanada zum Roadtrip und war in einer beschaulichen Ortschaft namens London. Schnuckelige Stadt, und jeder Kanadier fragt dich auch sehr explizit, warum du da hingehst. Und ich bin eines Abends alleine losgezogen, wollte halt so das Nachtleben erkunden, hatte mich auch unter anderem mit einem Couchsurfing-Host, bei dem ich davor gewohnt habe, der in der Nähe dort lebt, verabredet, und wir haben uns dann in der ersten Bar getroffen. Er liebt nämlich Pubcrawls, wo man ja von Pub zu Pub zu Pub zieht, und haben da erstmal was getrunken, und dann sind wir in die nächste Bar gegangen und standen dann irgendwo mittendrin, hatten auch ein Getränk in der Hand, und schräg hinter ihm war eine Frau mit einem wirklich geilen Tattoo. Und ich bin dann zu ihr hin und habe sie direkt angesprochen und gesagt, du, ich finde dein Tattoo mega gut. Und dann habe ich sie auch von vorne gesehen und gemerkt, okay, ich finde dich interessant. Und ich habe auch gemerkt, dass sie mich interessant fand. Und wir haben dann uns zu ihnen gesetzt. Da war noch eine Freundin daneben und dann hat sich mein Kumpel entsprechend mit der Freundin unterhalten und ich habe mich mit ihr unterhalten und wir haben uns wirklich gut verstanden, wo auch klar war, okay, je nachdem könnte hier vielleicht was laufen. Und es wurde dann vorgeschlagen, dass wir nochmal die Bar wechseln. Und so sind dann erstmal ich aufgestanden, mein Kumpel aufgestanden, die Freundin aufgestanden, alles gut. Und dann stand sie auf und ich bin 1,80 Meter groß und schaute plötzlich schräg nach oben. 2,09 Meter. Ich kurz verdattert. Wusste nicht, was ich sagen sollte. Aber gleichzeitig war ich so, macht Größe einen Unterschied? Nein. Und dann sind wir Händchen haltend zu der anderen Bar gegangen und ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, wie es eigentlich so ist, der kleinere Part in dem Ganzen zu sein. Und das war zu Beginn relativ befremdlich. Für sie war es hundsnormal, weil es gibt nicht so viele Menschen, die so groß sind, to be honest. Aber wir haben uns dann auch in der anderen Bar sehr gut verstanden. Dann sind wir noch zu ihr nach Hause und hatten einen sehr schönen Abend. Und es ist wirklich kein Unterschied, egal wie groß. Ich verstehe so ein bisschen die Hintergründe oder warum Menschen ähnlich groß oder vielleicht auch kleinere Frauen bevorzugen. Klar, Beschützer, was auch immer, ist mir egal. So, es war auch für mich ungewohnt, weil ich hatte dann erstmal einen Krampf im Nacken, weil wenn du entsprechend im Stehen rumknutschst, ist da einfach Shoutout an alle Frauen. Also ein Kompliment, dass ihr diese Akrobatik die ganze Zeit so durchhaltet. Das ist schon cool. So, aber basically ist da jetzt kein riesiger Unterschied. Und wenn wir mal über den sexuellen Part sprechen, Großteil des Körpers sind auch Beine. Das heißt, Oberkörper gehen dann schon doch gerne mal in eine ähnliche Länge und dann funktioniert das auch. Das, was ich in einem expliziten Punkt benennen kann, ist, die Vagina war wirklich sehr weit. Also da war sehr, sehr viel Platz und sehr viel Länge vor allem existent, was neu war für mich, muss ich sagen. Ich persönlich fand es sogar von Vorteil, weil gerade das Thema für mich tatsächlich existiert, wenn die Vagina zu klein ist, das einfach auch Schmerzen bedeutet. Ich bin sowieso ein Fan von Vorspiel und sichergehen, dass sie sich bereit fühlt. Das ist natürlich, wenn die Vagina größer ist, einfacher oder angenehmer, wie wenn sie wirklich jetzt recht klein ist. Wirklich schöner, normaler One-Night-Stand, den ich sehr genossen habe, mit dem großen Unterschied, dass ich da mit ihr zwei Rekorde, glaube ich, gebrochen habe. Sie war mit Abstand die größte Frau, die ich je gedatet habe und sie war zu diesem Zeitpunkt vom Altersunterschied her auch am weitesten entfernt von allen Frauen, die ich bisher gedatet habe.
Immer wieder was Neues ausprobieren, ne? Warum nicht? Pierre und sein Liebestagebuch sind so ein bisschen der Abschluss- und Abschiedskuss für heute. Ich bin Shanley Anwar, wünsche euch einen wunderbaren Start ins neue Jahr mit ganz vielen tollen Küssen. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.